ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Im Studio Irina Grabowski. Alle raus aus den Häusern und das zum zweiten Mal in kurzer Zeit. In Berlin-Schmargendorf wurde wieder eine Weltkriegsbombe entschärft. Fast 7000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch 4 Kitas waren betroffen. Und dann hieß es den halben Tag warten. RBB24-Reporterin Anke Michel, die in Schmargendorf dabei war, erzählt, wie der Sperrkreis eingerichtet wurde.
Ja, da war wirklich ganz schön was zu tun. Es hat sich gezogen. Es waren 300 Polizeibeamte im Einsatz und die hatten dann zu tun, dass sie eben 30 große Wohnblöcke überprüfen mussten, ob eben auch alle Menschen, wie sie eigentlich aufgefordert waren, tatsächlich um 9.30 Uhr auch ihre Wohnungen verlassen hatten. Das hatten, wie immer in so einem Fall, natürlich nicht alle, weil es auch nicht alle mitbekommen hatten. Also haben die dagegen die Tür gebollert und haben noch einzelne Menschen rausgeholt. Und es hat ganz schön gedauert. Und dann konnten die Menschen, die eben nicht bei der Arbeit waren oder bei Freunden unterkommen konnten, auch in 2 Turnhallen die Zeit verbringen. Naja, und dann, als dann endlich alles geräumt war, ne, dann haben sich die Menschen das nochmal von oben angeguckt, die Polizeibeamte mit dem Hubschrauber, ob wirklich nichts mehr da ist. Und erst dann gab es eben grünes Licht für die Entschärfer und die konnten loslegen. Und das war dann erst so gegen 14 Uhr ungefähr der Fall.
Und wie die Bombenentschärfung abgelaufen ist, dazu noch einmal unsere Reporterin.
Die Bombe an sich war gar nicht so kompliziert. Es dauert eben, bis so ein Sperrkreis geräumt ist. Viele, die sind eben auch bettlägerig und dann muss der Pflegedienst kommen und das Deutsche Rote Kreuz und sie erstmal dann eben aus ihren Wohnungen herausholen. Wie lange die eigentliche Entschärfung dann gedauert hat, habe ich Sprengmeister Maximilian Drescher danach gefragt.
Die reine Entschärfung, den Entfernen des Zünders aus der Zünderbuchse plus danach noch die Sprengung hier vor Ort, da waren wir bei ungefähr, ich denke mal, 15 bis 20 Minuten.
Okay, und dann fällt Anspannung von einem ab und man steht dann wahrscheinlich hier auch irgendwie stolz und zufrieden, oder?
So ungefähr, genau. Wir sind alle froh, dass wir das jetzt wieder geschafft haben. Eine Bombe weniger und sind auch froh, wenn wir dann Richtung Dienststelle wieder können.
Wie vielte Bombe war das denn für Sie?
Ich habe nicht mitgezählt, aber ich schätze so um die 10. ungefähr.
Und 100 Kilogramm ist ja eher so kleines Format, oder? Babybombe.
Das ist eine kleinere Bombe, aber auch die kann ordentlich Schaden anrichten. Also man muss, die Herangehensweise ist bei kleinen wie großen Bomben immer die gleiche.
Ja, und was er mir danach auch noch gesagt hat, klar, so ein Einsatz, der wird einfach auch nie Routine. Also du musst so eine professionelle Anspannung einfach immer haben.
Das war RBB24-Reporterin Anke Michel zur Bombenentschärfung in Berlin-Schmargendorf. Der März war ungewöhnlich warm, zu warm, sagen die Klimaforscher. Deshalb ist auch der Spargel in Beelitz dieses Jahr früher dran. Seit Ende März wird dort schon geerntet. Der offizielle Start der Saison war aber erst am Donnerstag. In Kleistow, einem Ortsteil von Beelitz, wurde gefeiert. RBB24-Reporterin Lisa Steger.
Der Spargel ist da, die Kundschaft auch. Ihr Plan für heute: erst kaufen, dann kochen.
Spargel mit Schnitzel.
Erdbeer-Rucola-Spargelsalat oder einfach roh, habe ich früher nie gegessen. Das ist einfach herrlich.
Am besten mit Soße Hollandaise.
Nudeln mit Pesto und da drauf gekochten Spargel.
Eigentlich wollte Spargelbauer Ernst August Winkelmann erst in der nächsten Woche die Saison eröffnen. Doch weil er schon vor Ostern den ersten Spargel auf seinen Feldern fand, hat er das Event vorgezogen.
Wir hatten den wärmsten März seit Wetteraufzeichnungen. Man kann es irgendwie gar nicht glauben, weil man hat eigentlich immer eine Jacke getragen. Aber trotzdem haben wir eben da nicht so kühle Temperaturen gehabt.
Auch die anderen Beelitzer Spargelbauern sind schon in Aktion und haben ihre Erntehelfer extra früher in ihren Heimatländern abgeholt.
Wir haben 800 Mitarbeiter aus überwiegend Polen und Rumänien, die hier bei uns in Deutschland die Spargelernte machen. Und ich möchte es deutlich sagen, das ist unser Rückgrat des Betriebes. Die kommen hier für 3 Monate her und brechen die Arbeitsspitzen und sichern somit allen deutschen Mitarbeitern ihren ganzjährigen Arbeitsplatz.
Der Beelitzer Spargel soll zunächst bis zu 16 Euro das Kilo kosten. So viel war es allerdings auch schon im letzten Jahr, betont Winkelmann.
Wir haben etwas höhere Kosten, aber wir haben uns entschieden, die Spargelpreise in diesem Jahr nicht zu erhöhen, weil ja insgesamt auch Geld nicht so auf der Straße liegt.
Die Felder in und um Beelitz sind das größte zusammenhängende Anbaugebiet Deutschlands. 100 Tonnen ernten sie zurzeit am Tag. Schon das letzte Jahr lief gut und auch für diesen Sommer sind die Bauern wieder optimistisch. Hauptgrund das warme Wetter. Für den Spargel heißt das, ist es ideal. Naturschützern ist der Spargel seit Jahren ein bisschen suspekt, weil er hierzulande unter Folien wächst. Spargelbauer Winkelmann weist die Kritik zurück.
Die werden eingelagert und werden nächstes Jahr wieder verwandt. Die Folien verwenden wir bis zu 10 Jahre wieder. Und ich möchte ganz deutlich auch noch mal eins sagen, sämtliche Folien werden recycelt. Es geht nichts in den Müll und nichts in die Deponie.
Die Folien, sagt der Landwirt, sind wichtig, weil es unter ihnen warm ist. Somit sei garantiert, dass die Helfer auch an kühleren Tagen genug zu tun haben.
Jetzt ist also die Spargelsaison offiziell gestartet. Menschen, die schwer behindert sind, haben es oft nicht so einfach bei der Jobsuche. Oft sind es Unkenntnis oder Berührungsängste beim Arbeitgeber, die eine Einstellung verhindern. Dabei kann sich mehr Mut lohnen für beide Seiten. So hat es unser landespolitischer Reporter Nico Hecht in Oranienburg erlebt.
Jahrelang schwere Gewichte geschleppt, dann schwerer Bandscheibenvorfall. Jetzt ist Wilfried Siebert schwer behindert und trotzdem eine gefragte Kraft beim Onlinehändler HU W24. Siebert macht dort Kundenwünsche wahr, montiert nach Wunsch die Lötsets, etwa aus Brenner, Leitungen und Anschlüssen.
Jeder Kunde möchte das anders haben. Es gibt einmal ein Viertel- und 3/8 Zoll Anschlüsse und es gibt auch diese biegsamen Wellen. Das heißt, man kann sich den Brenner so hinbiegen, wie man ihn haben will. Manchmal muss man ja was warm machen, was so ein bisschen um die Ecke liegt.
Siebert kann nicht schwer heben, nur bestimmte Zeiten stehen. Deswegen wechselt er, wenn nötig, seine Aufgaben. Neben dem Montieren gehören Versandarbeiten dazu.
Wenn es nicht mehr geht, dass ich nicht mehr stehen kann, dann kann ich mir eben auch Tätigkeiten suchen, die ich im Sitzen machen kann.
Dafür musste sich sein Arbeitgeber organisieren, Sitzarbeitsplätze einrichten, Arbeitsläufe flexibel gestalten. Insgesamt beschäftigt die Firma 7 Schwerbehinderte. Auch geistig Behinderte. Da müsse man Arbeitsaufgaben öfter und auch kleinteiliger erklären. Mehr planen, sagt Prokurist Norman Radke.
Hat deutlich mehr Koordinationsaufwand. Hat im Zuge aber auch wieder Tätigkeiten, die sonst vielleicht ein Facharbeiter nicht unbedingt machen möchte. Man kann Lücken schließen, wenn man bereit ist, soziale Interaktion höher zu fahren.
Die Bereitschaft dazu unter den Unternehmern wächst offenbar. Als Wilfried Siebert vor gut 11 Jahren seinen Job angetreten hat, waren in Brandenburg 6.750 Schwerbehinderte arbeitslos. Jetzt sind es 4.350. Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher, Bündnis 90 Die Grünen, wolle Unternehmen dringend ermutigen, Schwerbehinderte einzustellen, zumal es viel Unterstützung dafür gebe.
Arbeitsplatzeinrichtungen und entsprechende Umbauten, das kann alles übernommen werden. Es kann fast bis zum vollständigen Arbeitsentgelt in den ersten 6 Monaten dort Unterstützung gezahlt werden.
Trotzdem beschäftigen zu wenige Unternehmen Schwerbehinderte. Ab 20 Mitarbeiter müssen Firmen 5% ihrer Stellen mit Schwerbehinderten besetzen. In Brandenburg ist das 2022 allerdings 57,5% der betroffenen Unternehmen. Das sind mehr als 2700 Firmen nicht gelungen. Sie zahlen deswegen eine Ausgleichsabgabe. Dabei wären Schwerbehinderte oft eine Bereicherung für Firmen, meint Nonnemacher.
Wir haben unter den arbeitslosen schwerbehinderten Menschen einen besseren Ausbildungsgrad als unter denen, die nicht schwerbehindert sind. Sie arbeiten gut und das Team kann sehr davon profitieren.
Ab diesem Jahr sind die Ausgleichsabgaben erhöht worden. Das Geld, so Nonnemacher, werde vollständig für Projekte und Förderungen verwendet, die auf die Integration von Schwerbehinderten in den Arbeitsmarkt zielen. Letztes Jahr seien dabei 19,2 Millionen Euro zusammengekommen.
Das also Brandenburgs Pläne, um mehr schwerbehinderte Menschen in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Jeden Tag auf der Suche nach der besten Aussicht ist unser Reporter in dieser Woche. Mit dem Wetter hat er dabei nicht ganz so viel Glück und er hat jetzt in eine Baugrube geblickt. Sehenswert war es trotzdem. Markus Streim war auf dem Matthäi-Kirchturm in Berlin-Tiergarten.
Im Turm sind es noch genau 100 Stufen einer Holztreppe, die vorbei an der großen Glocke zum Aussichtspunkt führen. Hier kann man wie in einem Käfig durch ein Drahtgitter in alle Richtungen gucken. Am spektakulärsten Moment aber der Blick in die Tiefe, in die riesige Baugrube für das neue Museum der Moderne, das bald auch in die Höhe wachsen wird, direkt neben der Kirche von Pfarrer Hannes Langbein.
Also, dass man sie noch sehen kann, darauf haben wir auch geachtet bei den Verhandlungen, als es um die Planung dieses Baus ging. Also, das heißt, dass man den Kirchturm eben noch sehen kann, auch vom Potsdamer Platz aus. Das war uns schon wichtig und das wird auch so sein. Trotzdem, klar, wird das Gebäude ein großer Riegel sein und wir wollen natürlich schauen, dass wir hier nicht im Hinterhof landen, sondern dass auch unser schöner Matthäi-Kirchplatz hier vor der Kirche eher ein neues Zentrum wird.
In dem die Besteigung des Kirchturms dann vielleicht noch attraktiver wird. Aber schon jetzt kann man den tollen Ausblick genießen. Philharmonie, Neue Nationalgalerie, Staatsbibliothek, Gemäldegalerie, Kupferstichkabinett, die Hochhäuser des Potsdamer Platzes, alles ganz dicht. Aber noch näher, gefährlich nah, rückt jetzt der Neubau von Berlin Modern. Aus den Erfahrungen der Friedrich-Werderschen Kirche gelernt, ist die Kirche jetzt vorsichtshalber überall mit Sensoren und Laser ausgestattet. Und es gab schon Erschütterungen.
Die Gott sei Dank aber nicht statisch bedrohlich sind. Das sind mehr kosmetische Dinge. Aber trotzdem, wir müssen aufpassen. Klar, bei so einem großen Loch entstehen Kräfte und die muss man im Auge behalten.
Das Kulturforum wird sich weiter verändern. Ebenso der Blick vom Turm der Matthäuskirche. Noch genießt Pfarrer Hannes Langbein hier vor allem die Sicht auf den Tiergarten.
Ansonsten gucke ich auch gerne in Richtung Staatsbibliothek, weil das hier abends so schön ist. Muss ich mir vorstellen, die Sonne geht im Westen unter, Stabi hier im Osten, und abends spiegelt sich die Abendsonne in dieser goldenen Fassade und das ist also ein unheimlich schöner Anblick.
Beste Aussichten vom Turm der Matthäuskirche, die bekommt man schon für eine kleine Spende am Eingang und das schöne Glockenspiel sogar gratis.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.